gut, dann fange ich mit der Lehre mal wieder an, haben ein gutes Programm und dann machen wir wieder Lobpreis und Gebet natürlich. Wir haben jetzt zweimal zum Thema Heilung gehabt, heute habe ich mal ein ganz anderes Thema wieder, weil der Herr will uns segnen und aus dem Grund ist er ans Kreuz gegangen, damit wir den Segen bekommen können. Ihr wisst ja, es geht bei uns grundsätzlich um die Sache am Kreuz. Also unsere Gemeinde dreht sich nicht um irgendwelche Nebenschauspielplätze, um Dinge, wie der Mensch sich selber besser verhalten soll oder was weiß ich, was alles in den Gemeinden so gemacht wird. Wir wollen auf das vertrauen, was der Herr getan hat am Kreuz. Und das muss man natürlich wissen, was er am Kreuz getan hat, weil wenn man es nicht weiß, kann man es ja auch nicht glauben. Und wenn man es nicht glauben kann, dann kann man auch keine Ergebnisse erwarten. Drum immer wieder die zentrale Botschaft, immer wieder der Hinweis auf das, was Jesus getan hat. Damit müsst ihr euch auseinandersetzen, darüber nachdenken, bis es soweit ist, dass ihr auch danach lebt. Weil die Information wird erst lebendig, wenn du anfängst, nach dieser Information auch dein Leben zu gestalten. Dann ist der Heilige Geist mit dabei. Wenn du es nur gehört hast und Akte XY ablegst, jetzt weiß ich's, passiert noch wenig. Das heißt, es wird irgendwann, früher oder später wird was passieren, weil wenn der Same einmal gesät ist, wird er auch Frucht bringen, wenn er nicht erstickt wird mit anderen Schrott. Das ist natürlich noch ein Teil, den man selber dazu tun muss, dass man den Samen nicht ersticken lässt. Jetzt habe ich den Vers 2. Korinther 8, 9. Der fängt so an, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist schon mal ein guter Einstieg in den Vers. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Da sehen wir schon wieder, dass es um Gnade geht und nicht um Werke. Und der Paulus schreibt hier weiter, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wow. Jetzt, wenn man es oberflächlich liest, geht es schon mal, wo wäre man reich? Multimillionär oder so. Könnte man da rein interpretieren. Könnte natürlich sogar sein, ne, wenn der Herr das so geplant hat, für jemanden aus irgendwelchen Gründen. Aber das soll jetzt nicht unser Fokus sein, aber einfach einmal die grundsätzliche Aussage, Gnade durch Jesus, und er war reich und wurde wegen uns arm. Und er war wirklich reich. Weil Jesus war der König der Könige, der Herr der Herren. Jesus war voller Pracht, Macht und Herrlichkeit. Er ist der König der ganzen Schöpfung. Alles, was erschaffen wurde, wurde durch ihn und für ihn erschaffen, sagt die Bibel. Und er hat auch über alles Autorität und Macht. Das hatte er und das hat er abgelegt, eine Zeit lang, als er Mensch geworden ist. Das schreibt uns der Paulus auch im Philippas 2,7. Man muss bloß die Stellen sich ein bisschen zusammenstellen, dass man auf ein Ergebnis kommt. Hier sagt der Paulus, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also er machte sich zu nichts, er wurde Knecht. Aus der Sicht sind wir Menschen Knechte, Diener, würde man heute sagen, oder Arbeiter. Nicht die großen Herren, aber er war der Herr der Herren und der König der Könige und hat sich auf das Niveau eines Menschen begeben. Hat damit seine Herrlichkeit, seine Pracht und seine Macht abgelegt. Ihr wisst ja alle, Weihnachten steht vor der Tür, wie Jesus geboren wurde, in der Krippe, Futterkrippe gelegt, in ärmsten Verhältnissen. Da sehen wir schon, er war dann nichts mehr. Er war eigentlich ganz ein stinknormaler Mensch wie du und ich. Er schreibt hier der Gestalt nach wie ein Mensch. Und Jesus war arm und er wurde noch ärmer. Ärmer, könnte man sagen, wie eine Kirchenmaus, sagt man, ne? Er besaß nichts mehr. Er hatte keine Macht mehr, als er am Kreuz hing. Da hat sich das Ganze gegipfelt am Kreuz. Er hatte nichts mehr. Und selbst den Lendenschurz, den man immer so in den Bildern sieht, hatte er auch nicht. Er war völlig bloßgestellt, als er am Kreuz hing. Er konnte sich nicht mal mehr bewegen. Und selbst das Atmen fiel schwer. Das heißt einmal, man konnte ihn fast nicht anschauen. So schlimm hat er ausgeschaut. Er wurde praktisch zur erbärmlichsten Kreatur, die man sich nur vorstellen kann. Das kannst du in Jesaja 53 nachlesen. Und man hat sich nicht über ihn erbarmt, sondern verspottet hat man ihn noch. Selbst der andere, der mit ihm gekreuzigt wurde, du bist doch der und der, warum kannst du dich nicht selber befreien, so ungefähr, er wurde noch verspottet. So ein Essig mit Galle vermischt gab man ihm. Also es war schon ziemlich heftig. Und wenn man da sagt, er war arm, dann ist das eine gewaltige Untertreibung. Also ein Penner auf der Straße, wenn man so schön sagt, ist noch reich im Vergleich zu dem, wie Jesus war. Aber wir haben auch gelesen, um unseretwillen ist er das geworden. Wegen dir und wegen mir und wegen der Menschheit ist er so geworden, zu dieser erbärmlichen Kreatur. Für uns hat er es getan und das war seine Motivation. Für sich musste er es ja nicht. Es war seine Motivation, pure Liebe zu den Menschen, pure Liebe zu den Sündern. Wir Menschen sind wir aus der geistlichen Sicht eigentlich alle furchtbar dreckige Sünder. Wenn auch der Mensch meint, was er wundervoll ist, wenn er einen feinen Zwirn trägt und eine Krawatte oder ein elegantes Kleid und eine Topfrisur und ein Portemonnaie voll Moneten, dann meint der Mensch, was er wundervoll ist. Aus der geistlichen Sicht, ohne Jesus, ist er nichts wie ein dreckiger Sünder. Das muss man so knallhart sagen. Und das sah auch Jesus und hat diese Situation gesehen und hat diese Situation mit seinem Opfer verändert. Er übernahm praktisch die Position Adams. Er hat die Sünde Adams dort ans Kreuz genommen, an seinem Leib. Und weil Adam gesündigt hatte, musste er sterben und hat Jesus die Position eingenommen von Adam und musste deshalb auch sterben. Also Jesus musste sterben für uns, nicht für sich. Das wäre überflüssig gewesen, weil er war der Einzige, der nicht ein dreckiger Sünder war. Aber als er am Kreuz hing, wurde dieser Tausch vollzogen. Dann war er der dreckige Sünder und die, die glauben an ihm, die dieses Opfer annehmen, sind dann wieder die reinen, heiligen, gerechten, sündlosen, tadellosen Menschen aus der geistlichen Sicht. Und wenn du ein Gläubiger bist, dann gilt es für dich. Das ist schon mal Reichtum. Auch wenn du nicht Multimillionär oder Milliardär bist, du bist reich aus dieser Sicht. Die geistliche Sichtweise ist die vorherrschende Sichtweise für uns. Also die irdische, die natürliche Sichtweise, die stimmt oft nicht überein mit dem, was die geistliche ist. Aber wir müssen auf die geistliche Sichtweise schauen, dass wir diesen Vers auch richtig deuten. Also der Adam hat es verbockt und Jesus, wie die Bibel sagt, der zweite Adam, hat es wieder gerade gerückt. Manche Leute sagen, den Adam, wenn ich einmal im Himmel treffe, dann geige ich dem mal meine Meinung, was der da angerichtet hat mit seinem Scheiß. Bloß wegen der blöden Frucht. Ne? Aber das brauchst du nicht mehr. Jesus hat es bereits getan. Der Paulus sagt uns auch im 1. Korinther 15, 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also es gibt für uns in Christus, es gibt aber auch in Adam. Was heißt es jetzt in Adam, in Christus? Es hat mit dem Stammbaum, mit der Wurzel zu tun, wo du rausstammst. Ursprünglich stammen wir aus Adam, der erste Mensch, von dem stammen halt einfach alle ab und haben das gleiche Problem wie Adam, sie müssen sterben, haben nicht das ewige Leben, das Adam ja vorher hatte. Aber er hat es vermasselt, er hat es verspielt und jetzt, durch den Glauben sind wir in einen anderen Stammbaum reingepfropft oder veredelt, wenn man einen Baum veredelt. Und so sind wir in den Stammbaum Christi hineingepflanzt worden. Und das macht's aus. Also sind wir in Christus lebendig gemacht. Wir haben wieder das ewige Leben dadurch bekommen. In Adam mussten wir alle sterben. Wir hatten das ewige Leben nicht. Wir waren eigentlich aus der geistlichen Sicht tote, dreckige, elendige Sünder. Das ist einmal wieder die große Gnade, die wir geschenkt bekommen haben, die haben wir uns nicht verdient. Wir haben das ewige Leben nicht verdient, keiner von uns. Egal, wie toll und wie gut du warst in deinem Leben, du hast es nicht verdient, weil du in Adam warst. Aber jetzt hast du es geschenkt bekommen und bist in Christus und hast das ewige Leben durch ihn und das macht dich reich. Gut, der Leib wird irgendwann sterben. Der Leib, den wir jetzt noch anhaben, der ist noch nicht erlöst. Das sehen wir ja tagtäglich. Wenn einmal was wehtut, wenn einmal das Gemüt ein bisschen in den Keller geht, wenn Angehörige alt sind und irgendwann sterben, wir erleben das tagtäglich. Dann kannst du auch sagen, ja, du sprichst immer vom ewigen Leben, wir sterben ja trotzdem alle. Aber es wird der Tag kommen, wo die Leiber auch nicht mehr sterben. Wo die, die in Christus Jesus gestorben sind, einen neuen Leib bekommen, einen geistlichen, ewigen Leib, der nicht mehr sterben muss. Und die, die zu der Zeit leben, werden einfach umgestaltet. Der Paulus schreibt an Philipper 3, 21, der Herr, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und das sagt uns das aus. Wir haben jetzt noch den Leib der Niedrigkeit. Das heißt, unser Leib befindet sich noch auf der irdischen Ebene, sündige Ebene, gefallene Ebene. Deshalb macht der Leib immer noch Probleme. Und nur durch Glauben können wir diese Probleme auch dann wieder überwinden. Deshalb müssen wir den Kampf des Glaubens kämpfen und siegreich zu sein. Wenn das einmal umgestaltet ist, werden wir diesen Glaubenskampf nicht mehr führen müssen. Momentan ist es einfach so. Und dann werden wir den Leib der Herrlichkeit haben. Er wird unseren irdischen, niedrigen Leib umgestalten und werden so sein, wie Jesus war nach seiner Auferstehung. Das könnt ihr in der Bibel mal nachlesen, wie das war, wo er plötzlich mitten unter den Jüngern stand, obwohl die Räumlichkeit rundum verschlossen war. Also Wände und Türen waren kein Hindernis mehr. So werden wir eines Tages auch sein. Egal, ob du umgestaltet wirst oder auferstehst, so wirst du sein, aus dem Grund, weil du jetzt in Christus Jesus bist. Also, Jesus, der Herr der Herrlichkeit, war ärmer als arm, als er am Kreuz hing. Und das Schlimmste für ihn war, er war sogar noch von Gott, von seinem Vater verlassen, dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er gesagt. Er war tatsächlich abgetrennt von Gott. Warum war er das? Weil er jetzt der Sünder war. Weil er diesen dreckigen Sünder nicht gespielt hat, er war es tatsächlich. Er war tatsächlich jetzt dieser Sünder und musste deshalb auch am Kreuz sterben. Aber das war das Schlimmste, dass er von Gott, vom Vater getrennt wurde. Und zu unseren Gunsten hat er es getan, damit wir durch seine Armut reich würden, damit wir gesegnet würden, damit wir ewiges Leben haben. Das war die Motivation. Das ist auch sein Wille für uns, die Gläubigen. Und es widerlegt jegliche Armutstheologie. Es gibt da Glaubensgemeinschaften, die meinen, so ein Gläubiger, ein Christ, der darf nichts haben. Denn der muss schlecht gehen. Der muss mit Christus leiden und. Aber das ist eine Lüge. Er hat ja für uns gelitten. Warum soll man wir nochmal mitleiden? Aber solche Lügen blockieren den echten Glauben. Und es ist schlimm, wenn Organisationen sowas proklamieren und sowas für gut und richtig weitergeben, erzählen und den Leuten da den Sauerteig ins Ohr pflanzen oder ins Herz schmeißen. Also das stimmt nicht. Seine Leiden, sie machen auch für Jesus Sinn. Ja, er hat nicht bloß einfach gelitten, weil die Römer so böse waren, sondern es machte für ihn Sinn. Er sah schon das Ergebnis. Jesus hat nach vorne geschaut. Er wusste schon, wenn er das tut für uns, dann kommt was dabei raus. Das macht Sinn. Er sah schon die Frucht der ganzen Sache. Und das macht es für ihn vielleicht ein bisschen erträglicher. Aber wenn du das vorstellst, was da alles geschehen ist mit diesem Jesus, vom Garten Gethsemane an bis hin zum Sterben am Kreuz, das war schon ziemlich heftig, dass ein Mensch überhaupt sowas bis zum Schluss aushält, ist für mich schon ein Wunder. Noch dazu, als er vom Strom Gottes abgetrennt war, normal müsste man sagen, der müsste sofort sterben. Aber er konnte nicht sterben vorher, weil er war der Sohn Gottes, er hatte das ewige Leben. Er war kein Sünder, er konnte nicht sterben. Erst als er zum Sünder wurde, konnte er eigentlich sterben. Darum musste er dieser Tausch stattfinden. Wie gesagt, für uns hat er es getan. Aus der Motivation, weil er uns liebt, weil er uns segnen will, in allen Bereichen. Natürlich auch im materiellen und im finanziellen Bereich. Weil er weiß ja, was wir das brauchen. Er weiß, dass du eine warme Stube brauchst, Kleidung brauchst, eine Nahrung brauchst, Freunde brauchst, etwas, was dir Freude bereitet. Das braucht der Mensch. So ist er gestrickt. Und das weiß er und das will er, dass wir das haben. Die Sünde würde das alles blockieren und zunichte machen. Und die Gerechtigkeit macht uns die Türen dafür auf, dass wir diese Dinge auch haben können. Aber eben nicht falsch verstehen. Paulus sagt auch einmal, die Gottseligkeit ist nicht ein Mittel zum Gewinn, wie manche meinen, das ist auch in manchen Gemeinden so gepredigt worden, da gibst du jetzt 100 Euro in die Kollekte und dann 100-fach, da kannst du es ausrechnen, was dann rauskommt. Und das muss übermorgen schon auf dem Konto sein. So wird es manchmal gepredigt, um den Schäfchen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist Gemeinheit, das ist eine Lüge. Aber wir kommen noch drauf, was die Wahrheit ist. Aber jetzt nochmal zurück zur Frucht, die Jesus dann schon im Voraus sah und die er auch jetzt sehen will. Jesaja 53,11 erklärt uns das ganz deutlich. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen und er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also wegen der Mühsale seiner Seele wird er Frucht sehen und er wird sich daran sättigen. Ja? Und wenn Jesus uns sieht, die Gläubigen weltweit oder auch dich persönlich, dann hat er Freude dran. Dann bist du eine Frucht seiner Mühsal und an dem sättigt er sich. Und ich finde diese Aussage sehr toll. Also er steht nicht da oben und schaut, was du falsch machst und ach, die oder der, das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt muss ich sie mal wieder richtig strafen, mal richtig eintauchen, Waterboarding machen, zack, zack, die schlimmen Leute. Nein, er freut sich einfach schon an dich, weil du so bist, dass du geglaubt hast. Weil du das angenommen hast, was er für dich getan hat. Weil du nicht kommst, Herr Jesus, ich war so gut. Ich habe, was weiß ich, was du aufzählen willst. Das interessiert ihn dann nicht einmal erstrangig. Erst einmal zweitrangig, drittrangig. Erst kommt das, dass du glaubst, was er getan hat. Und daran sättigt er sich. Und er ist nicht dagegen, wenn wir im Segen leben. Er freut sich, wenn wir gesegnet sind. Damit hat er mindestens genauso viel Freude wie du und ich. Ja, wenn du gesund gemacht wirst durch den Geist, wenn du irgendeine gute Arbeit bekommst, finanziellen Segen, gute Freunde oder ist ja egal was, dann freut sich Jesus mindestens genauso wie du drüber. Er ist da nicht neidisch und sagt, ach, der geht's aber gut, muss ich mal schauen, was ich mir wieder ein bisschen abzwacken kann. Im Gegenteil, wir müssen ihn erst so kennen, wie er ist. Die Religion hat den Menschen einen falschen Jesus vermittelt, einen falschen himmlischen Vater vermittelt, sondern einen strafenden alten Grantler. Ist er nicht. Er jubelt über jeden wiedergeborenen Menschen und sagt sich, mein Leiden hat sich gelohnt. Ich war nicht umsonst am Kreuz. Es hat sich gelohnt, dass ich zur Sünde wurde, sagt er sich vielleicht selber. Und er sagt, ich habe diese Menschen vor der ewigen Verdammnis gerettet. Ich kann mit denen auf Ewigkeit Gemeinschaft haben. Sie gehören jetzt zu mir. Ich hab's getan, sagt Jesus. Und wahrscheinlich der ganze Himmel klatscht im Beifall. Zumindest wird in der Offenbarung beschrieben, wie der ganze Himmel sich vor ihm beugt und das Lamm auf den Thron lobt, preist und anbetet. Und warum Lamm? Warum immer wieder das Lamm? Weil das die zentrale Sache ist, das Opfer, das da für uns und für alle Menschen gebracht wurde. Ja, er ist nicht gegen das, dass du gesegnet wirst. Er ist unser bester Freund und Fürsprecher. Er ist für uns, sein Opfer spricht für uns und er will, dass wir in allem gesegnet sind und der Satan will, dass wir in allem beraubt werden. Da ist Licht und Finsternis genau das Gegenteil. Also nochmal dieser Vers, 2. Korinther 8, 9, aber vielleicht jetzt einmal auf dich bezogen, ganz persönlich. Denn du kennst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um deinetwillen arm wurde, damit du durch seine Armut reich würdest. So musst du den Vers einmal lesen, auf dich beziehen. Nicht denken, ja, aber das gilt für alle anderen, aber für mich doch nicht. Ich bin doch so ein schlechter Mensch. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass er mich segnen will. Da musst du umdenken, gerade wegen dir. Und ich muss es wegen mir sehen. Also die Armutstheologie ist total widerlegt mit diesem einen Vers. Also glaub nicht mehr den religiösen Lügen, die der Satan oder die Kirchenleute eingeimpft haben. Nur einen Einwand muss ich bringen. Der Segen darf nicht zum Götzen werden. Also dass der Segen nicht das oberste Ziel ist. Hauptsache du bist gesegnet, Hauptsache du hast deinen Kragen voll. Sondern die zentrale Sache ist, dass Jesus daran sich erfreuen kann. Und dann auch du. Weil manche werden dann so ein bisschen überkandidelt. Und jetzt sind wir bei allen Millionäre. In allem Genüge, sagt der Paulus an einer anderen Stelle, soll man haben. Nicht ein Mangel, er will jeden Mangel auffüllen und er soll ein Genüge haben. Das ist eigentlich dann das, was hier dieser Reichtum aussagen soll. Die Bibel spricht öfter von so einem Segen und da gibt es Beweise dazu. Ich möchte jetzt mal die Sache mit Isaak anführen. Da sagt der Paulus im Galater 4, 28, ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Also wir, die Glaubenden, sind wie Isaak, Erben der Verheißung. Ja, welche Verheißung denn nun eigentlich? Was haben wir denn für eine Verheißung geerbt? Oder was hat Gott da für eine Verheißung gegeben? Isaak hat von Abraham eine Verheißung geerbt. Die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Und Isaak war der Sohn von Abraham. Und bekanntlich erben ja die Söhne das Hab und Gut der Väter. Damals in der Regel der Erstgeborene war der schlechthin. Ne? Und Isaak war dieses Kind der Verheißung. Und er hat dieses Versprechen Gottes von seinem Vater Abraham geerbt. Und wir, habe ich gerade gelesen, wir sind wie Isaak, auch Kinder Abrahams, auch Kinder der Verheißung. Dass wir das richtig sehen, nicht, dass man meint, ja, das hat der Isaak geerbt vor vielen tausend Jahren, was hat das mit mir zu tun? In Christus Jesus sind wir genau solche Kinder Abrahams und damit auch genau solche Erben wie Isaak. Weil Isaak ist das Bild von Jesus und wir sind in Christus, nicht mehr in Adam, wir sind in Christus eben deshalb auch diese Erben dieses Versprechens, weil Verheißung bedeutet ja ein Versprechen. Gott hat es verheißen, Gott hat es versprochen. Der Hebräerbrief erklärt uns ein bisschen was von diesem Versprechen Gottes an Abraham. Hebräer 6, 13 und 14. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Das ist das, was Gott Abraham verheißen, versprochen hat. Dass er ihn reichlich mehrt, dass er ihn segnet und nicht bloß ein bisschen, sondern reichlich. Das Versprechen von Gott, das er geschworen hat, er hat es mit dem Eid bekräftigt, dass man wirklich nicht sagen kann, ja, er hat es zwar gesagt, aber weiß man ja nicht. Aber stell dir vor, jemand schwört ein Eid vor Gericht und dann stimmt es nicht, dann ist er ein Meineidiger. Darum gibt es ja sowas wie ein Eid. Und Gott hat es geschworen. Du kannst deinen Papa im Himmel dann auch mal daran erinnern, wenn du merkst, oh, bei mir ist der Segen irgendwo nicht so gerade so offenbar. Dann nimm diese Verheißung, sie gehört dir, und sag, Papa, du hast geschworen, mich zu segnen, reichlich zu segnen. Ich glaube das nämlich. Ja, also dann wird dein Glaube sich emporschwingen und dein Glaube wird Gottes Herz erreichen, weil du das Wort glaubst und nicht irgendwas, dann wird sich was bewegen, da wird der Segen in Gang gesetzt. Unser Papa im Himmel wird auch uns reichlich segnen und alles vermehren, weil er es dem Abraham geschworen hat und weil wir diese Verheißung, diesen Eid geerbt haben in Christus Jesus. Und wenn wir Isaak anschauen, im 1. Mose 26, da steht es auch drin, wie dieser Segen dann aussah bei dem Isaak. 1. Mose 26, 12 und 13. Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also es hat schon mit gutem Wohlstand zu tun. Der Herr hat ihn so gesegnet. Warum? Weil Isaak so ein super Kerl war? War er gar nicht so super. Aber er hat es geerbt. Wenn du von deinen Eltern Millionen erbst, hast du es geerbt, nicht weil du so super warst, sondern weil dir die das hinterlassen haben. Das ist, bedeutet Erbe, das andere wäre ja Verdienst. Und wir sollen Erben sein, nicht Tagelöhner Gottes, sondern Erben Gottes. Das ist der Unterschied. Ein Tagelöhner, der kriegt halt, was er gerade verdient hat an dem Tag, ob er fleißig war oder nicht, stellt sich dann raus. Vielleicht Akkordarbeit, hast du viel geschafft, kriegst viel, bist langsam gewesen, kriegst weniger. So ist es nicht im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Maßstab, das Erbe und der Glaube dazu. Und eins muss man aber sehen, Isaak hat gesät. Also Isaak war nicht ein fauler Lump. Er hat was gesät und da hat er auch Ernte bekommen. Das müssen wir mit einfügen, weil manche dann meinen, dann brauche ich nichts mehr arbeiten, dann sitze ich mir hin und dann kommen die Gebratenen fürs Fenster geflogen, direkt auf meinen Teller. So ist es natürlich nicht. Isaak säte, aber er hat hundertfach geerntet. Dann konnte er mit dieser Ernte auch was genießen und haben. Ja, und er war nicht bloß reich, er wurde sogar sehr reich. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber es ist die biblische Wahrheit. Unser Ist-Zustand im Natürlichen, der uns oft groß vor Augen gemalt wird, wenn vielleicht am Konto rot ist oder nur ein bisschen was drauf ist, unser Auto schon alt ist, und die Nachrichten sagen, oh, die Arbeitsplätze werden immer weniger und vielleicht zwickt es hier und zwickt es dort und da und du wirst älter und denkst, oh je, was wird denn das noch? Das ist der natürliche Ist-Zustand und der schreit oft ganz laut. Hallo, hier bin ich, jetzt habe ich dich gleich. Da müssen wir uns zum Glauben oft einmal zwingen. Das stimmt. Das ist der Kampf des Glaubens. Wir müssen uns bemühen, die Wahrheiten zu kennen und auf den Wahrheiten der Bibel, auf unserem Erbteil zu bestehen und uns zwingen, von dem Ist-Zustand des Natürlichen immer weiter wegzuschauen, Abstand zu nehmen und die Verheißung Gottes Eidschwur vorn hinzustellen. Das ist ein Kampf in der Situation. Davon können wir Lieder singen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen Lobpreislieder singen und nicht Klagelieder. Das wird einmal eingefügt. Dann schauen wir nämlich auf unseren geistlichen Ist-Zustand. Auf in Christus und nicht auf in Adam. In Adam steckt der Fluch, in Adam steckt die Sünde, in Adam steckt das Übel. Das ist nicht mehr unser Teil. Diese Wurzel haben wir verlassen. Wir sind ausgepfropft worden aus dieser Wurzel und eingepfropft in diese Wurzel in Christus, in diesen Stammbaum. Und wir schauen auf den, der den Eid geschworen hat. Auf den Gott, der nicht lügen kann. Auf den Gott, der uns liebt. Auf den Gott, der seinen einzigen Sohn geopfert hat. Wir schauen auf die geistliche Erblinie. Und da ist es die gute Erblinie. Aber das muss jeder für sich tun. Ich kann es jedem bloß lehren. Ich muss es für mich tun. Jeder muss es tun und muss damit den Ist-Zustand des Natürlichen konfrontieren und überwinden. Wir schauen auf das Wort eines Gottes, der nicht lügen kann. Gott ist kein Lügner. Menschen sind Lügner. Aber Gott ist kein Lügner. Und der hat die Verheißung gegeben und er freut sich an der Frucht, das heißt an den Ergebnissen dieser Verheißung. Da freust dich nicht bloß du, sondern er freut sich mit dir. Und für die Erfüllung, dass sich diese Verheißung erfüllt, ist der allmächtige Gott zuständig. Nicht du, nicht ich. Wir sind für den Glauben zuständig, für die Erkenntnis aus der Schrift erst einmal, dann für den Glauben, aber für die Erfüllung ist Gott zuständig, der allmächtige Gott. Und denk nicht, oh, das geht ja gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Das ist eine Lüge. Weil im allmächtigen Gott, bei Gott, sind alle Dinge möglich. Ja, er kann dir hundertfältige Ernte geben. Das ist kein Problem. Er hat es bei Isaak gekonnt, er kann es auch bei dir. Das bringt ihm keinen Stress ein, wenn du anfängst zu glauben. Im Gegenteil, ich denke fast, dass der Herr im Himmel motiviert wird, wenn er einen Glauben sieht. Hey, endlich glaubt einmal wieder einer. Jetzt geht's wieder auf. Er hört den ganzen Tag Klagelieder von seinem Volk. Das will er ja gar nicht hören. Er will deinen Glauben hören und sehen. Jesus hat nämlich mit seinem Opfer am Kreuz die Segensblockaden beseitigt. Das Grundproblem, die Sünde beseitigt, die Strafe auf sich genommen, den Fluch auf sich genommen. Und damit hat er Satans Macht über dir und über mir zerstört. Und das muss unser Fokus sein. Darauf muss dein Glaube gerichtet sein. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gibt es ein wahrlich Versprechen, das Jesus abgegeben hat. Und wenn Jesus wahrlich sagt, dann heißt es wirklich, so ist es. Und dieses wahrlich Versprechen hat Jesus dem Petrus gegeben. Der Petrus hat gefragt, was er dafür einen Lohn bekommt, wenn er Jesus nachfolgt. Markus 10, 28. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das war Petrus' Aussage. Alles. Alles haben wir verlassen. Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Familie, unsere Arbeit, unser Geschäft. Er war ein Fischer, ne? Finanzen, er konnte nicht alles mittragen. So Geldkarte gab es ja damals noch nicht, so EC-Cash. Er hat sein Haus verlassen und dann sagt er, Jesus, was haben wir denn jetzt eigentlich da davon? Das war nicht einfach. Was haben wir davon, dass wir jetzt das alles verlassen haben und sind dir nachgefolgt? Was ist jetzt unser Lohn? Und Jesus gibt da eine deutliche Antwort. Vers 29. Wahrlich, ich sage euch, jetzt kommt's wahrlich. Wirklich ist so, ich sage es euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Den Vers kennen wir ja, mit den Ersten und Letzten, der wird ja für alles Mögliche hergenommen. Also wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch. Und er hat ein paar Beispiele genannt. Häuser, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder, Äcker und so weiter. Familienmitglieder allgemein, man darf es jetzt nicht so ganz wortwörtlich nehmen. Es sind halt Beispiele, was jemand verlassen haben könnte, um des Evangeliums willen. Und selbst Schwierigkeiten sind da noch dazugekommen. Ja, du kannst Schwierigkeiten bekommen, wenn du das tust, Jesus nachzufolgen, um des Evangeliums willen. Die Leute kommen, vor allem die Verwandtschaft. Das kannst du doch nicht machen, bist du verrückt, sagen die dann. Und noch eins dazu mit den Ersten und Letzten. Reg dich nicht auf, wenn du siehst, da gibt es Leute, die glauben gar nicht. Das sind Leute, die sind noch böse auch und die haben dann noch den Reichtum auch. Das sind die, die jetzt Erste sind. Die werden irgendwann die Letzten sein. Und du, wo du vielleicht jetzt meinst, oh, ich bin immer der letzte Arsch, allen geht's besser wie mir. Aber wenn der Zahltag ist, und der Zahltag kommt immer mal wieder, nicht erst, wenn du stirbst, aber im Leben kommt immer wieder der Zahltag, dann bist du plötzlich vorn dran. Und das, ich glaube, die Zeit ist momentan so, dass das wieder vor der Tür steht. Dann werden die Ersten die Letzten sein. Und die Letzten, schaut die blöden Christen an, die spinnen doch ein bisschen, werden plötzlich die Ersten sein und werden sagen, oh, hätten wir doch mir auch gleich an den Jesus geglaubt. Also das mit Haus- und Familienmitglieder, Äcker, man könnte heutzutage auch sagen, Geschäfte, Firmen, Vermögen oder egal, was du halt alles aufgegeben hast, um des Evangeliums willen, das gibt's hundertfach erstattet. Und da sagt Jesus, da ist niemand. Und niemand ist niemand. Niemand, der nicht hundertfachen Lohn empfängt von dem, was er aufgegeben hat, um Jesus und des Evangeliums willen. Jetzt einmal zusammengefasst. Und diesen Vers musst du dir merken. Und den kannst du auch im Gebet mal vorbringen. Da ist niemand, und da gehörst du auch dazu. Wenn du was aufgegeben hast, um des Evangeliums willen, ob jetzt nun ein Geschäft oder eine Verwandtschaft oder eine Familienbande oder Freunde oder ist ja egal. Du wirst hundertfach zurückbekommen. Früher oder später. Wann und wieso und weshalb kommen wir nochmal drauf. Sicher, die Nachfolge Jesu, der Glaube an das echte Evangelium, nicht das kirchliche, das was alle machen, da regt sich keiner auf. Das hat seinen Preis. Aber es hat auch einen Lohn. Und der Lohn mit den hundertfachen ist viel mehr als der bisschen Preis, den du damit auch bezahlst. Und er hat ja gesagt, in dieser Zeit, den Lohn gibt's oder diese Erstattung gibt's hundertfach in dieser Zeit. Nicht erst, wie will ich dann auch sagen, wenn du mal gestorben bist oder so, im Himmel bist, aber was brauchst du denn da noch, ein Haus oder einen Acker? In dieser Zeit, in dieser irdischen Zeit, wird dir hundertfach erstattet, sagt er. Es kommt immer darauf an, was du auch aufgegeben hast. Wenn jemand nichts aufgegeben hat, um des Evangeliums willen, dann kriegt er halt hundertfach vom Nix. Ja, blöd, ne? Oder nur ein bisschen was aufgegeben. Das ist immer das Maß legst du fest an sich. Manche Christen wollen für das Evangelium nicht was aufgeben. Die wollen zwar den Segen, aber sie wollen nichts aufgeben. Dann gehörst du aber vielleicht, wenn es dumm hergeht, zu denen, die jetzt die Ersten sind und plötzlich die Letzten, wenn der Zahltag ist. Das kann manchen Christen passieren. Also diese Botschaft von dem, man muss was aufgeben um des Evangeliums willen, das hören manche nicht gerne. Die Habsüchtigen, die Geizigen, die Gierigen, die wollen das nicht hören. Die wollen, Hauptsache mir, meiner, das Beste. Und nichts hergeben wollen's. Mhm. Ja, Bauer, wer ist Bauer, nichts hergeben's? Bauer selber fressen's. Hat da mal irgend so ein Comedian gesagt. Fredel Fesel war's, gut, Fredel Fesel. Aber, wie sagt man, dann bleibt denen der Mund schön sauber trocken, wenn der Zahltag ist. Sie wollen zwar gesegnet werden, aber sie haben nichts einbezahlt, wird auch nichts ausbezahlt. Das ist ganz einfach. Das ist auch ein Stück Gerechtigkeit. Jetzt stell dir mal vor, Jesus hätte es so gemacht. Jesus hätte sein Zuhause da in Nazareth nicht verlassen. Ach, mein Zimmermannsjob, der gefällt mir so. Ich bin da richtig gut drin. Warum sollte ich jetzt das aufgeben? Bloß wegen den Sündern. Und kreuzigen lassen. Ja, wo kommen da hin? Oder weil die Angehörigen, die sind nämlich gekommen zu Jesus. Das lese ich euch jetzt vor, das steht in der Bibel, in Markus 3, 21. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Der Jesus hat Spinnen angefangen. Jetzt macht er seinen Job nicht mehr. Jetzt tut er plötzlich predigen. Sagt ganz was anderes wie alle anderen. Das können wir nicht so stehen lassen. Der spinnt, den holen wir jetzt zurück. Den müssen wir jetzt ergreifen. Die Angehörigen. Das ist heute immer noch so. Die Angehörigen machen das größte Problem.
Bestimmt.
Ja. Aber lass dich nicht von den Angehörigen aufhalten. Wenn du Vater und Mutter, Sohn und Tochter, Freunde und Verwandte und wer es auch immer ist, aufgibst und dich nicht abbringen lässt vom Evangelium, wirst du 100-fachen Lohn bekommen. Das heißt nicht, dass du jetzt dann 100 Väter und 100 Mütter und 100 was weiß ich hast, aber diese Wertigkeit dahinter musst du sehen. Also Verwandte, Freunde, Bekannte, Kollegen, oft einmal Nachbarn, das sind oft das große Hindernis, dem Evangelium zu dienen. Weil die Leute denken, hey, was werden dann die sagen? Was werden die sagen, wenn ich jetzt von der Kirche austritt? Oh, wenn ich jetzt plötzlich von Jesus rede, was werden die sagen? Die stellen mich ja für blöd hin. Die sagen ja, die spinnt. Und wichtig ist, was Jesus zu dem sagt und nicht, was der Nachbar sagt. Na, der kann schon was sagen und es ist nicht angenehm. Hier können wir da Lieder davon singen, vor allem von der Verwandtschaft. Ist leider so, aber wenn man dann wieder sieht, 100-fach zurück, na, dann wird es wieder leichter. Aber gerade die Leute haben einen starken Einfluss und sie halten viele Christen oft sehr zurück. Weil der Satan gönnt dir den 100-fachen Lohn nicht. Der Herr gönnt dir diesen Lohn. Der Herr gönnt dir das 100-fache, den Segen. Der Satan nicht. Der ist nämlich uns gemein. Und er, obendrein will er ja, dass das Evangelium verborgen bleibt. Dann sagen die Leute, ja, das soll in der Kirche drin gepredigt werden, aber hier draußen haben wir mit Jesus nichts zu tun. Doch, genau da, im Alltag ist Jesus dabei. Okay, zurück zum Thema. Jesus sagte, dass wir das Maß des Segens mit unserem Geben aus Glauben festlegen. Und da ist jetzt nicht nur Geld oder Materie gemeint, auch Zeit und das, dass man sich vielleicht auch mal verspotten lässt von eben Verwandtschaft oder Nachbarn oder sonstigen Leuten, das muss man dann aushalten. Aber das ist auch ein Geben um des Evangeliums willen. Und das tun wir aus Glauben und aus Liebe, nicht aus Gesetz und Gehorsam. Ja, das will ich falsch verstehen. Nicht gesetzlich und ich muss ja gehorchen, sondern wir lieben Jesus. Weil er hat uns zuerst geliebt. Und Jesus gab uns da ein tolles Versprechen. Also das 100-fache ist ja schon einmal ganz toll. Aber er sagt auch, wenn wir geben, wenn wir andere damit segnen, dann wird uns auch gegeben werden. Lukas 6, 38. Und jetzt sagt er auch ganz klar, was uns gegeben wird. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also hier sehen wir, du mit deinem Maß des Gebens legst fest, wie hoch das Maß ist, das du wieder zurückbekommst. Und wenn er sagt, dass du dann ein gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß bekommst und dir das in den Schoß gegeben wird, das wird da praktisch hingelegt, dann finde ich das also eine tolle Aussage von einem, der nicht lügen kann, von einem, dem alles möglich ist. Wenn das irgendein Mensch sagt, dann kann es sein oder auch nicht. Vielleicht ist er bloß einer Großmaul, kann er leicht jemand was sagen, wenn er es dann nicht halten kann. Aber Jesus vermag alles. Er kann alles, was er versprochen hat, halten und er wird es auch halten. Je nachdem, ob es jemand glaubt oder nicht. Also an unserem Glauben und unserem Geben entscheiden wir eigentlich, ob sich das erfüllt oder nicht. Also wenn du ein überfließendes Maß haben willst, dann sei großzügig, dann gib, dann sähe aus, wie Isaak. Isaak säte vielleicht noch Getreide oder was weiß ich, was der alles angebaut hat. Heute können wir andere Dinge säen. Je nachdem, wie heute einer ausgestattet ist, soll er säen. Und dann kannst du im Glauben auch überfließend ernten. Gut, gedrückt und überfließend. Wenn du dir vorstellst, so ein Krug, man schüttet da was rein. Na, geht noch was? Drückt man es ein bisschen oder schüttelt man es ein bisschen? Na, geht noch ein bisschen mehr, bis es überläuft. So ist es gemeint. Und Jesus will, dass es überläuft, dass der Segen so in dein Leben hineinfließt bis zum Überlaufen. Da sammelst du dir Schätze in der geistlichen Welt. Und viele denken, oh, jetzt habe ich gegeben, habe nichts bekommen, weil sie wieder aufs Natürliche schauen. Aber du sammelst erst einmal in der geistlichen Welt. Das musst du wissen, weil wenn du bloß auf deinem Bankkonto sammelst oder in dein Schmuckkästchen zu Hause, dann ist es eine risikobehaftete Anlage. Die kann von heute auf morgen wertlos sein. Das gibt's. Solche Situationen hat es schon gegeben, oder? Oder wenn du stirbst, dann ist dir dein Schmuckkästchen nichts mehr wert, du kannst es nicht mitnehmen. Auch wenn sie es dir als Grabbeilage noch reinlegen würden, für einen Grabräuber ist vielleicht noch Geschäft da, aber für sonst keinen. dann ist es nichts mehr wert. Wenn du dir aber Schätze im Himmel sammelst, wie Jesus sagte, dann ist es die sicherste und beste Anlage, die du nur machen kannst. Matthäus 6, 19 und 20 sagt uns Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Also Motte und Fraß können auch Inflation und Geldentwertung sein oder Bankencrash oder was weiß ich, was es alles noch geben könnte. Dann ist es gefressen. Dann haben die Diebe gestohlen. Darum sagt Jesus, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß noch Inflation noch Geldentwertung oder Diebe durchgraben können und stehlen. Das ist der Unterschied. Die sicherste und ertragreichste Anlage ist bei Jesus. Er ist der beste Banker, den du nur haben kannst. Und ich sage damit nicht, du sollst nicht so auf der Erde dir was ansammeln. Aber das Maß muss passen. Wenn du am Bankkonto 1 Million hast, oder mehr sogar, oder 100.000, ist auch super. Aber in der geistlichen Welt bist du auf Null oder im Minus. Dann ist es übel. Also sammel dir lieber in der himmlischen Welt, das kann dir keiner rauben. Weil da wacht der Herr drüber. Weil Jesus ist sogar in Vorleistung gegangen. Er hat schon ein Konto für dich angelegt im Himmel und hat es schon mal so gefüllt, ein Stück weit. So wie manche Leute für ihre Kinder, wenn sie zur Welt kommen, wird schon einmal ein Konto angelegt. Da tun wir was drauf, da kriegen wir dann Zinsen und wenn er mal 18 ist, dann darf er was haben. Und da ist dann eine schöne Summe geworden oder schon eine Lebensversicherung wird schon abgeschlossen für die Kleinen. So hat Jesus vorgesorgt. Er hat im Himmel schon was angelegt für dich und mich. Das ist, ich habe einen Beweis dazu. Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also sind alle geistlichen Segnungen schon angelegt, was du brauchst. Und du musst es lernen, zur richtigen Zeit es abzurufen. Und noch dazu fügen, aufsparen in den Himmeln. Dann musst du deine Segnungen abrufen, wenn du sie brauchst. Nicht aus Habgier, um dann das in unsicheren irdischen Depots anzulegen, wie du dann bei der Sparkasse oder bei irgendeiner Bank anlegen, sondern im Himmel ist es sicher angelegt. Und dann kannst du es abrufen, wenn du das wirklich brauchst. Nicht aus Habgier und Geiz oder ja, weil du meinst, das wäre gut, sondern lass es lieber auf der himmlischen Bank, da ist es sicher. Und zahle immer wieder auf die himmlische Bank ein mit deinem, was du tust, um des Evangeliums willen. Mit deinem Glauben zahlst du ein. Und dann kannst du, wenn es soweit ist, mit den Verheißungen im Gebet zum Herrn gehen und sagen, Herr, jetzt habe ich da ein Problem, jetzt habe ich da eine Notlage, jetzt bräuchte ich von dir, von meinem Konto im Himmel, eine Auszahlung. Abheben, sagt man. Und der Herr wird schauen, was steht jetzt da, was steht auf deinem Konto. Und wenn du da abgegeben hast, um des Evangeliums willen, dann wird das mal 100 gerechnet sein und dann steht da was. Und dann sagt der Herr, hey, da haben wir genügend, da können wir abheben. Das Konto ist gedeckt. Dann kommt was rüber, in welcher Art und Weise auch immer. Aber was du brauchst, wird da sein, in allem, alle Zeit genüge. Dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. Das ist das Grundproblem des armen Sünders, ist gelöst. Jetzt sind wir durch seine Armut, haben wir am Anfang gelesen, reich geworden. Reich auf der himmlischen Bank, auf dem himmlischen Konto. Wir wissen ja, Schöpfungsgeschichte, Sündenfall, was passiert ist, als Adam gesündigt hat, dass die Erde verflucht wurde. Kennt ihr das? Ich sage es nochmal kurz, 1. Mose 3,17. Zu Adam sprach Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Hört sich nicht gut an. Dornen und Disteln, verfluchter Boden, Schwierigkeiten, Schufterei, Schweiß, hört sich nicht gut an. Und irgendwann musst du noch sterben. Das hat der Adam angerichtet. Kann jeden verstehen, der sagt, den Adam, dem sage ich es einmal. Wenn der Adam da oben ist, das muss man erst einmal schauen. Ne? Aber das ist die Wurzel alles Übels. wenn du die Welt so anschaust um dich herum, ist tatsächlich ein Fluch. Dauernd Schwierigkeiten. Eine Krise jagt die andere. Kriege, Hungersnöte, Tod, Seuchen. Es ist alles andere als paradiesisch. Aber Gott hat es gesehen und hat dieses Opfer gebracht. Die Antwort auf das Problem. Die Sünde Adams wurde gesöhnt, sie wurde weggenommen. Und für die, die das glauben, wird es wirksam. Glaube es, bestehe darauf, dass du deinen Glauben da richtig begründest. Weil das Lamm Gottes kam. Wie der Johannes der Täufer sagte, als Jesus zu ihm gekommen ist, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder ich habe mir letztens so gedacht, das könnte auch heißen, dass die Sünde von der Welt wegnimmt. Wow, dieses Lamm, dieses Opferlamm, dieses Sündenopfer hat die Sünde von der Welt weggenommen. Die Sünde ist gesöhnt worden. Das Problem ist eigentlich gelöst, aber die Menschen glauben es nicht und dann kommt es nicht in Existenz, das Ganze. Aber für uns, die wir glauben, ist es so, dass die Sünde gesöhnt ist und das bedeutet, es ist so, als wäre sie nie geschehen. Nur um uns herum ist noch alles das Kaputte, das Sündige, das Schlechte. Damit haben wir noch zum Beißen. Aber für uns persönlich ist es so, als wäre die Sünde nie geschehen, weil das Lamm Gottes sie gesöhnt hat, auf sich genommen hat. Und damit auch der Fluch vom Erdboden, der hat kein legales Existenzrecht mehr in deinem Leben und in meinem Leben. Bei den Sündern ja, aber bei den wirklich Gläubigen hat der Fluch unter deinen Füßen kein legales Existenzrecht mehr. Also der Boden unter uns, das bedeutet unsere tägliche Arbeit, unsere Geschäfte und unsere Werke, unser Besitz ist von diesem Fluch befreit. Dornen und Disteln, im Schweiße deines Angesichts schuften. Hört sich gut an, oder? Aber es ist die Wahrheit. Aber erst kommt der Glaube und dann kommt der Segen. Jetzt musst du dich immer wieder fragen, auf was bin ich fokussiert? Auf das Schlechte, auf das Sündige, auf das, was noch nicht so gut aussieht oder auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Das Israel des Alten Testaments gibt uns ein Bild davon ab. Und wir sind das Israel des Neuen Testaments. Und Gott hat sie aus der Sklaverei Ägyptens herausgeholt in ein gesegnetes Land. Da hat er sie hineingebracht. Man sagt oft das gelobte Land. Ein gelobtes Land, ein verheißenes Land, ein gesegnetes Land, ein versprochenes Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, heißt es. Ne? Was bedeutet das? Gibt es jetzt nur noch Milch und Honig? Das ist eine Bildersprache. Da gibt es viel Gutes. Und die Kundschafter, die da zurückgekommen sind, die beiden, die im Glauben gegangen sind, Josua und Kaleb, die haben gesehen, dass die Trauben so groß waren, dass sie sie fast nicht tragen haben können. Eine Bildersprache, ein gutes Land, ein gesegnetes Land, ein überfließendes Land ist uns versprochen, ist uns verheißen. Nicht Dornen und Disteln und Fluch. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern ausgesondert habe. Also wir sind dann schon mal was Besonderes. Wir sind ausgesondert von allen anderen, von den Sündern. Und er hat uns das Land bereits gegeben. Aber wir müssen hineingehen in dieses Land, das überfließend, das gesegnet ist. Das Alttestamentliche, wie gesagt, das ist diese Bildersprache, was Gott will mit seinen Leuten. In ein gesegnetes Land zu führen, auf eine gesegnete Weide zu führen, wie der Psalm 23 das uns auch sagt. Und wir im Neuen Testament, das Israel des Neuen Bundes, wir sind eigentlich noch in einer besseren Situation. Die alten Leute damals, die hatten noch das Gesetz, das sie erfüllen mussten. Das haben wir alles nicht mehr. In Christus, im Stammbaum zu sein, reicht. Wir sind vom Gesetz befreit, wir sind vom Fluch befreit. Der Segen unter unseren Füßen ist eigentlich schon da. Und wenn du das sehen kannst, wie Isaak und wie der gesegnet war, sollst auch du so gesegnet sein. Es gibt in den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 22, auch so eine Verheißung. Der Segen des Herrn, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Also eigenes Abmühen ist gar nicht so notwendig. Nicht mehr im Schweiße deines Angesichtes, ja, wie es in den Kirchen oft auch gesagt wird. Nein, das ist für die Welt, ja, ist so. Aber es ist nicht mehr gültig für die Christen. Aber man muss daran arbeiten, dass man das Herz, das falsch geprägt wurde, auf diese Ebene bringt. Denn wenn der Segen fließt, dann ist deine Arbeit nicht mehr ein Abmühen und ein Stress und eine Hektik, sondern dann ist Gelingen. Gelingen mit Freude, mit Erfolg und Lohn. So hat sich Gott ausgedacht. Du sollst Glück haben in dem, was du tust. Das ist auch ein Beweis aus der Schrift, Sprüche 13, 21 und auch gleich noch 22 dazu. Unheil verfolgt die Sünder. Also die haben den Fluch. Unheil ist nicht schön. Aber Glück belohnt die Gerechten. Tolle Verheißung. Die Verheißungen werden wahr, wenn man sie erkennt und im Glauben annimmt. Also du sollst Glück haben und das ist dein Lohn. Dann schreibt er hier weiter, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Der Gute, der Gläubige, das Kind Gottes kann was vererben auf seine Kinder und auf seine Enkel. Aber der Sünder, dessen Vermögen wird für den Gerechten aufbewahrt. Sehr interessante Aussage. Also wenn du mal nicht weißt, wo soll denn jetzt dein Segen herkommen, das ist ein guter Vers, eine gute Verheißung, dann muss der Sünder abgeben. In welcher Art und Weise auch immer, das ist immer dahingestellt. Der Sünder muss sich abrackern und er muss doch dem Glaubenden abgeben, sagt Gott. So etwas Ähnliches steht auch in Prediger 2, 26. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, und das sind halt einmal die Gläubigen, die auch im Glauben leben, denen gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Also der Sünder, der sammelt und häuft auf, ist einer von den Ersten und dann wird er der Letzte, weil er muss es dem abgeben, der vor Gott wohlgefällig ist und es sind halt einfach Gottes Kinder. So sagt es die Schrift ganz klar. Und nimm da deinen Verstand ein bisschen zurück und sag, so steht es geschrieben, so glaube ich es. Der Glaube muss den Verstand überwältigen, weil sonst sagt der Verstand, kann ja gar nicht sein. Ist ja ungerecht, das gibt es ja nicht. Also humanistisches Denken macht dir da ein Problem. Der arme Sünder, jetzt muss er noch abdrücken. Ah, jetzt hast du geschuft und jetzt muss es noch einen anderen abgeben. Aber der Sünder ist halt einfach ein Sünder. Er ist halt einfach unter dem Fluch, wie haben wir am Anfang gesagt, ein dreckiger Sünder. Ohne jetzt jemanden abzukanzeln oder dem für schlecht hinzustellen, aber das ist halt einfach eine geistliche Tatsache. Weil ich möchte noch einige Schriftstellen anfügen, die da zu diesem Segensteil schon dazugehören, dass wir nicht auf eine Schlagseite geraten. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. Sprüche 15,6. Denkt dran, wir haben es oft gelehrt, wer ist gerecht? Der Glaubende. Der Glaubende, der aus Glauben gerechtfertigt ist, nicht aus Werken, weil aus Werken geht es nicht. Und nicht mit Halten von 10 Geboten, also nicht das im Kopf haben, wie immer jemand gesagt hat, aber die 10 Gebote sind ja auch von Gott. Stimmt schon. Aber Christus ist das Gesetzesende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Soll man das nicht aus dem Fokus verlieren? Das ist die Basis für allen Segen. Wenn du nicht das sehen kannst und glauben kannst, dass du dieser Gerechte bist, dann ist alles andere, was wir jetzt so gehört haben, die letzte Stunde, Makulatur. Ja? Ein Gerechter kann den Segen bekommen, der Sünder einfach nicht. Der Sünder kann vielleicht einmal aufsammeln und muss dann wieder abdrücken, ja. Aber der Gerechte soll der Gesegnete sein. Wie Isaak, hundertfach hat er geerntet von dem, was er gesät hat. Ehre den Herrn Jesus mit deinem Besitz. Das ist Sprüche 3,9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Hier ist noch im Bereich des Alten Testaments mehr vom Zehnten auch gesprochen. Mit den Erstlingen all deines Ertrages, den haben wir im Neuen Testament nicht mehr, aber den Herrn mit dem Besitz ehren und vom Ertrag ihm etwas zu geben, das ist sehr wohl gültig. Dann sagt er weiter, dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Also es wird Segen kommen. Das heißt, trenne dich von Dingen, die Jesus nicht die Ehre geben. Es gehört dazu, Jesus lässt sich nicht mit anderen Göttern in einen Topf stecken. Entweder die oder ich. Beides funktioniert auf Dauer mit Sicherheit nicht. Jesus und der Buddha sind nicht Freunde. Jesus und so diese Mutter Gottes Maria, die schon mehr verherrlicht wird als der Herr in den Kirchen, das verträgt sich nicht. Was ist jetzt so innen mit den Perchten, diese Rauhnächte und den ganzen Mist und Zeug oder was alles so in dieser Weihnachtszeit so propagandiert wird, trenne dich von den Schmarrn. Das passt nicht mehr zu uns. Wir haben was Besseres. Ja, wir haben Jesus, den Herrn der Herrlichkeit. Wir brauchen nicht irgendwie solches Kling, Kling, Blim, Blim. Wir haben was Besseres. Es passt nicht zusammen, auch wenn sie das kleine Jesuskindlein da in die Krippe legen. War er. Das ist vorbei. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige, voller Pracht und voller Herrlichkeit. Das müssen wir wieder zurechtrücken. Trenne dich von irgendwelchen Amuletten, Glücksbringern und irgend so einen Scheiß. Schmeiß es weg, es schadet dir. Ja, das ist eigentlich eine Aussage des Unglaubens. Ja, die Katholiken, die Maria so hochhalten, und natürlich Jesus ja auch, ist schon klar, aber das sagt schon alles aus, Jesus auch. Das heißt aber, Jesus, du warst nicht schlecht, aber das hat nicht gereicht. Ich brauche jetzt noch Maria, ich brauche noch den Heiligen und brauche noch dieses und jenes und jetzt muss ich noch Wallfahrten gehen und was es alles gibt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil es mich nicht interessiert. Für mich gilt Jesus und mehr brauche ich nicht, weil der hat eh alles vollbracht. Alles ist erledigt und du kannst Jesus nicht mit anderen teilen. Er lässt sich nicht mit anderen teilen. Also entweder Jesus ganz oder gar nicht. Du kannst zwar nur ein religiöses Spielchen spielen und von Jesus reden, aber dieses mit Jesus auf du und du verlierst du. Du kannst dann noch gemütlich im Hauskreis sitzen. Fällt vielleicht gar nicht so gleich auf. Aber dein Persönliches mit Jesus, das schnürst du damit ab. Und dann ist es wieder etwas, was du aufgibst um Jesus willen, um des Evangeliums willen. Und da kriegst du hundertfach erstattet. Also hau diesen ganzen Dreck raus aus deinem Leben. Du brauchst es nicht. Ja, du brauchst da nicht um den Baum hüpfen. Ja, weil jetzt kommen da im Fernsehen immer solche Weihnachtsfilme, amerikanische, kling, 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 blim, blim, noch größeren Nikolaus und noch größere Kanne und das Ganze rundherum. Ja, der Baum kann nichts dafür. Aber der Baum und das ganze Zeug, es lenkt vom Echten ab. Das ist das Übel der ganzen Sache. Und da meinen die Leute, ja, ist das so schön und ist ja so toll. Das ist nicht gut. Und dann ist es schade, wenn der Segen dich nicht erreicht. Dann betest du und machst Kopfstände beim Gebet und es irgendwo fließt es nicht. Und merkst nicht, wo du den selber eigentlich abgeschnitten hast. Also jetzt kommt aber noch ein Teil dazu, der zum Segen gehört. Das ist, dass jeder auch als Christ ein fleißiger Mensch sein soll. Der Arbeit nach soll. Nicht sagen, ja, ich setze mich hin, es wird mir alles in den Schoß gelegt. Du hast auch einen Teil zu erledigen und das lehrt uns auch die Bibel klipp und klar. Auch wenn die Arbeit dir vielleicht manchmal nicht schmeckt und du lieber sagen würdest, ach, wenn es gerade mal das anders ging, solche Zeiten gibt's. Aber die Bibel sagt auch von Fleiß und von guter Arbeit und es ist auch ein Segen, wenn der Herr dir eine gute Arbeit gibt. Sprüche 10,4 sagt uns, arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Also sei nicht lässig in deiner Arbeit, sondern erledige deine Arbeit gut. Und dann sagt uns der Paulus im 1. Timotheus 5,18, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das sind wieder Verheißungen, die der Paulus aus dem Alten Testament aufgegriffen hat, wo da drin steht, dass man den Ochsen, der da fleißig drischt, der seinen Wagen zieht, den soll man nicht das Maul verbinden, sondern den soll man was geben. Und so ist es auch bei uns, wenn wir fleißig sind im Arbeiten, dann soll uns auch ein gerechter, guter Lohn zugutekommen, weil der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Aber der Faule, der im Winter nicht pflügt, Sprüche 20,2, im Winter pflügt der Faule nicht, dann sucht er zur Erntezeit und da ist nichts da. Ja klar, oder? Wer nicht arbeitet, wird auch nicht einen Lohn bekommen, außer in Deutschland. In Deutschland ist es ein bisschen anders, aber nicht im Reich Gottes. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule auf seinem Bett, Sprüche 26,14. Soll man noch was dazu sagen? Und dann das nächste, Sprüche 26,16. Der Faule ist in seinen Augen weiser als 7, die verständig antworten. Ja, es gibt solche Leute, die sind stinkfaul, aber die sind so schlau. Die sind so schlau, die wissen alles besser. Im Mundwerk sind sie perfekt, aber sie bringen nichts auf die Reihe. Solche kenne ich. Das ist das Problem mit denen. Aber früher oder später ist Zahltag, Sprüche 18,9. Wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Also der Faule, der Schlamperte, der zeigt sich lässig bei seiner Arbeit und er ist damit ein Bruder des Verderbers. Da Es funktioniert halt einfach nicht dann. Aber wenn du gut arbeitest, also nicht Workaholic, das wäre auch wieder falsch, sondern gute Arbeit, dann erwirbst du dir einen Lebensunterhalt und Gott sieht es und sagt, guter, treuer Knecht, ich werde dich über Größeres setzen. Du wirst vielleicht sogar befördert in deinem Job oder du kriegst einen besseren Job oder es kommt irgendwoher ein Segen, den du gar nicht erwartet hättest. Aber nicht vom Däumchen drehen, sondern vom Fleiß und vom Glauben und von Säen. Psalm 128, 2 sagt uns, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir, gut steht es um dich. Also die Arbeit deiner Hände wird dir Lohn bringen, dann steht es gut um dich. Der bekannte Vers aus Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, wird mir nichts mangeln. Er lagert mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Jetzt kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Das mit dem fleißig Arbeiten wollte ich bloß gesagt haben, dass da eben keine Schieflage reinkommt. Das gehört dazu. Aber wenn der Segen vom Herrn nicht drauf ist, dann... Gut, dann kommen wir eh schon langsam zum Ende. Klar, kein Problem. Wir kommen ja dann zum Ende. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ein ganz wichtiger, guter Vers. Wenn es mal so aussieht, als ob Mangel vor deiner Tür stünde, dann nimm diesen Vers, glaube ihn, bekenne ihn, sprich ihn aus, bringe ihn im Gebet vor. Der Herr wird dich lagern auf grünen Auen und zu stillen Wassern führen. Das heißt, er wird wieder auf gesegnetes, gelobtes Land dich führen und dann wird es wieder funktionieren. Und dann kannst du dir selber einmal noch was zu Gemüte führen. Das ist 5. Mose 28, ab Vers 2. Und all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Und dann sagt er hier, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und da muss ich noch einwenden, weil wir hatten ja letztes Mal dieses Thema im Skype-Hauskreis, als hier wieder dann so rüberkommt, nur wenn ich gehorche, wenn ich tue, dann kommen diese Segnungen. Da zählt er dann jede Menge Segnungen auf im 5. Mose 28. Aber das ist noch alttestamentlich und im Neuen Testament ist es halt einfach anders. Er schreibt Paulus im Galater 3,10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist das, was im 5. Mose 28 zuerst gefordert wird. Das alles zu tun, dann wirst du gesegnet. Und im Neuen Bund ist es anders, weil hier schreibt der Paulus weiter, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also das Gesetz geht auf Werke. Wer all das tut, wird den Segen bekommen. Aber hier weiter, Christus hat uns losgekauft von diesem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also jetzt nicht mehr durch Gesetz halten, sondern durch Glauben bekommen wir den Segen Abrahams in Christus Jesus. Das ist das, was unser Riesenvorteil ist. Und da müssen wir so viel umdenken, weil die Kirchen haben uns von klein an was anderes gelehrt. Beichtspiegel auswendig lernen, oder? 10 Gebote lernen, beichten gehen, Gutes tun, weil sonst schimpft der Himmelvater. Dann wirst du gestraft. Das ist alttestamentlich. Wenn du 5. Mose 28 weiterliest, dann kommen noch die ganzen Flüche. Ich lese das selten, weil das ist brutal hart, was da kommt. Aber das gehört uns Gläubigen nicht mehr. Das ist der Riesenunterschied. Und dann könnt ihr diesen 5. Mose 28 einmal durchstudieren, bis zum Vers 12. Da sind die ganzen Segnungen, dass der Herr den guten Schatz, den Himmel auftut, um dir den Segen auszugießen und so weiter. Das ist das, was uns in Christus gehört. Der Fluch gehört den Sündern und nicht uns. Den Fluch, der gehört denen, die aus Gesetzeswerken sind, den religiösen Leuten, aber er gehört nicht mehr zu uns. Und wenn es in deinem Leben so aussieht, als wäre da der Fluch am Werk, dann nimm diese Verheißungen, studiere sie, lies das wieder, pflanze sie in dein Herz, bekenne sie laut und deutlich, bringe sie vor bei deinem himmlischen Papa, dann wird nach und nach der Segen fließen und der Fluch verschwinden. Also Prozess. Aber es ist die Wahrheit. Jesus hat es uns einfach gemacht. Jesus hat alles für uns vollbracht. Und das ist eine gute Nachricht. Darum heißt Evangelium die gute Nachricht. Deshalb glauben wir an dieses Evangelium, das Evangelium der Gnade, das Evangelium Jesu Christi. Oder das heißt einmal das Evangelium vom Kreuz. Dort ist alles für uns geschehen. Okay, es war jetzt viel, aber ich wusste ja, dass es ein bisschen viel wird heute. Aber wir sind ja nicht immer da. Wir müssen die Zeit ein bisschen ausnutzen. Und ich glaube, jetzt haben wir einen Grund. Einen Grund braucht man nämlich für einen Lobpreis. Weil wir wollen nicht jetzt einfach religiöse Lieder singen, dass wir auch was gesungen haben, weil es so angebracht ist. Wir wollen einen Glaubensausdruck geben durch diese Lieder.